Ja, Herr, wir danken dir, dass du so ein großer, gewaltiger Gott bist und dass wir dir begegnen dürfen. Danke für diesen Morgen, wo du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist. Segne du jetzt dein Wort an uns. Amen. Ich möchte jetzt gleich mal weitermachen mit dem Ratespiel. Heute geht es um Gipfel, Berge. Wer von euch war denn schon mal auf einem hohen Berg, ich sag mal so über 2000 Meter. So, und jetzt bleiben nur noch die oben, die Hände, die über 3000 Meter hoch waren. Oh, da sind doch noch einige. Gibt es auch welche, die über 4000 Meter hoch waren? Aha, jawohl, sehr gut, ja. Und vielleicht sogar noch höher, also 5000, 6000 Meter. Jawohl, zwei Leute, klasse. Bei einem weiß ich auch, wo es war, auf dem Kilimandscharo, stimmt's? Ja, gewaltig. Also ich vermute mal, wenn ihr jetzt selber so versucht, mich euch zu erinnern, egal ob das jetzt auf der Alte Burg war oder auf dem Kilimandscharo, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen Gipfel nie vergessen, wie es da oben ist, wie es da oben war. Ihr erinnert euch bestimmt, wie ihr euch gefühlt habt. Vielleicht auch je nachdem, wenn es ein schwieriger Berg war, an die Aufregung vorher. Schaffe ich das? Wird es gefährlich? Bin ich vielleicht sogar verantwortlich für eine Gruppe, die ich da hochführen will? Also ich erinnere mich noch gut an meinen höchsten Berg und das ging schon ziemlich heftig los. Es war eine Zweitagestour. Erst ging es mal 1500 Meter hoch auf eine Hütte, also Höhenunterschied. Und dann dachte ich eigentlich so, jetzt reicht's, hier ist eine tolle Aussicht, ja, super schön hier oben. Und wollen wir wirklich noch höher rauf am nächsten Morgen? Naja, und dann kommt der Morgen und du denkst nachts vielleicht, hoffentlich gibt's schlechtes Wetter, dann darfst du wieder absteigen. Aber nix, ja, es war sternenklarer Himmel und um 3 Uhr morgens war Wecken. Und dann würgt man sich irgendwie so einen Kaffee und ein Stück trockenes Brot rein. Und dann geht's los, mit Stirnlampe in die Dunkelheit, ins Unbekannte. Und dann dieser fantastische Moment, wenn die Sonne aufgeht, an den gegenüberliegenden Bergen. Das ist wirklich sagenhaft schön. Und dann wurde es felsig, es wurde eisig und es wurde immer höher und schwieriger. Und die Luft wurde dünner. Und dann kennt ihr vielleicht so die letzten 100 Meter bis zum Gipfel. Also die ziehen sich irgendwie. Also ganz unangenehm, ja, man denkt eigentlich, ich bin doch gleich oben und dann geht es immer noch weiter und die Puste geht einem langsam aus. Aber man merkt mit jedem Schritt, jetzt schaffe ich es auch bis oben hin. Und dann geht es irgendwann nicht mehr höher. Alles rundum liegt unterhalb. Vielleicht wie in meinem Fall über 3000 Meter tiefer das Tal und die Berge, die vorher so majestätisch waren, auf die guckt man plötzlich runter und denkt, wo sind sie denn? Ja, auf dem Kilimandscharo, denke ich, ist das ganz krass, ja, weil da nichts im ganzen Umkreis auch nur annähernd so hoch ist. Das ist ein Glücksgefühl, das man nur kennt, wenn man sowas erlebt hat. Aber es ist auch ein Moment, den man nicht wirklich festhalten kann. Man kann sich irgendwie noch so dran erinnern, aber so wirklich genauso fühlen wie damals, das kann man nicht. Und wenn man unten im Tal ist, dann kommt einem das alles seltsam unwirklich vor. Heute soll es auch um eine Bergbesteigung gehen, und zwar im Norden Israels. Eine Bergbesteigung, die Jesus mit 3 seiner Jünger gemacht hat. Und obwohl das ein vergleichsweise kleiner Berg war, war ihr Gipfelerlebnis sicherlich noch um einiges eindrucksvoller als das, wir miteinander oder auch alleine auf irgendwelchen Gipfeln dieser Erde erlebt haben. Als die Jünger zurückkamen, da haben sie sich noch viel mehr gefragt, unten im Tal, haben wir das wirklich erlebt? Wir lesen mal die Geschichte in Markus 9, die Verse 2 bis 10. Ich lese nach der Basisbibelübersetzung und habe die an der einen oder anderen Stelle noch etwas verändert. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so hell machen. Dazu erschienen vor ihnen Elia und Mose. Die redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. Man kann es auch mit Hütte oder einfache Hütte übersetzen. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Aber Petrus wusste nicht, was er sagte, so verstört waren sie. Dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie und eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Während sie dann vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt, so lange, bis der Menschensohn vom Tod auferstanden ist. Diese Worte merkten sie sich. Aber sie überlegten: Was bedeutet das, dass er von den Toten aufersteht? Also zu der letzten Frage, da werden wir natürlich an Ostern mehr hören. Aber jetzt mal zu diesem Text 7 Punkte. Eigentlich soll man ja bei einer Predigt nur 3 bringen, aber es sind 7 geworden. Und zwar Punkt 1, der Bergführer, Punkt 2, die Wandergruppe, Punkt 3, der Berg, 4, das Gipfelhighlight, dann die Berghütte, der Abstieg und die Erfüllung. Zunächst mal zum Bergführer. Zum Bergführer. Also Bergführer ist ja heute ein Beruf. Wir haben demnächst einen Jugendpastor, der da auch eine gewisse Ausbildung hinter sich hat. Der Bergführer ist heute ein Beruf, ein sportlich und mental sehr anspruchsvoller Beruf. Und bergbegeisterte Touristen, die buchen heute den Bergführer für eine Tour, die sie sich selber ausgesucht haben. Sie wollen ein tolles Naturerlebnis und dabei wollen sie natürlich einen haben, der sich auskennt, der weiß, wo es lang geht und der vor allem sie auch wieder sicher und gesund zurückbringt. In unserer Geschichte ist Jesus der Bergführer. 6 Tage später führte Jesus sie auf einen hohen Berg. Und dabei geht es ihm nicht um den Sport oder um die Aussicht, wie bei uns in der Regel. Es geht ihm nicht um die Aussicht auf die umliegende Landschaft, sondern er will 3 seiner Jünger einen besonderen Ausblick auf die Bestimmung von ihm selbst geben, auf die Bestimmung seines Lebens als Messias. Und diese 3, die sollen eine ganz besondere Begegnung Jesu mit seinem Vater im Himmel miterleben. Bei Jesus ist noch etwas anders als bei heutigen Bergführern. Er sucht sich seine Begleiter aus und er bestimmt auch das Gipfelziel. Wir sprechen ja heute gerne davon, dass wir zum Glauben gefunden haben oder dass wir uns für Jesus entschieden haben. Aber das klingt eigentlich ein bisschen zu sehr nach eigener Initiative. Dabei ist es umgekehrt. Jesus ist hier der Bergführer. Jesus ist der entscheidende Akteur. Das war er damals im Leben der Jünger und heute in meinem. Jesus sucht, Jesus ruft und Jesus führt. Er schafft auch die Situation, in der du glauben kannst. Er wählt die Mittel, die zu dir passen, damit du ihm begegnen kannst. Und wenn du sowas merkst, wenn du das erkennst, jetzt möchte Gott mit mir reden, jetzt hat er mir was zu sagen, dann geh mit ihm mit. Dann geh mit ihm mit, wie damals die Jünger auf den Berg. Die Wandergruppe. Damals wollte Jesus, dass nur 3 Jünger mitkommen. Er nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Ich habe lange überlegt, warum ausgerechnet diese drei? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt? Es hängt wahrscheinlich mit der Rolle zusammen, die sie später in der ersten Gemeinde hatten, von der sie aber noch nichts ahnen. Petrus, der Fels, Johannes, der am längsten lebende Apostel und Schreiber der Offenbarung im letzten Buch der Bibel. Und dazu kam Jakobus, der Bruder von Johannes, der gehörte wie die anderen beiden zu den ersten berufenen Jüngern. Und Jakobus war dann der erste Märtyrer. Alle drei waren Zeitzeugen der wichtigsten Ereignisse im Leben Jesu, außer vielleicht seiner Kindheit. Und genau diese drei Jünger nahm Jesus später, kurz vor seiner Kreuzigung, mit in den Garten Gethsemane, als er in großer Todesangst etwas abseits betete. Ich denke, er muss ein besonderes Vertrauen genau in diese drei Jünger gehabt haben. Leider wurden sie in entscheidenden Momenten immer etwas schläfrig, statt hellwach zu bleiben. Sie mussten wohl begreifen, dass sie hilflos und schwach sind ohne ihren Herrn, bevor sie dann zu Säulen der Gemeinde werden konnten. Aber zurück zu unserer Berggeschichte. Was ist mit dem Berg? Der Berg wird hoch genannt. Das bedeutet, dass er ein markanter Gipfel gewesen sein muss. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Das war damals noch möglich. Heute gibt es wenige große Gipfel, wo man ganz für sich sein kann. Es fällt im Text auf, dass eine Woche vergangen war, bevor sie ihre Tour machen. Das kann bedeuten, dass einfach ein paar Tage lang nichts passiert ist oder dass sie zusammen 6 Tage unterwegs waren, bis sie am Berg angekommen sind. Im zweiten Fall kämen da sehr viele Gipfel in Frage. Sie waren nämlich in der Nähe des Sees Genezareth. Vielleicht wäre dann sogar der Hermon eine Möglichkeit, der höchste Berg in der Gegend mit über 2800 Metern Höhe. Und der ist auch häufig schneebedeckt. Aber weil der Name des Gipfels in der Bibel nirgends genannt ist, hat man spekuliert, was ist so der eindrücklichste Gipfel in der Nähe. Und da hat man sich auf den Berg Tabor festgelegt. Das ist das, was man hier sieht. Vielleicht war es ja dieser Berg. Heute ist man da mit Sicherheit nicht mehr allein. Da oben ist ein Riesenparkplatz, ein Riesentouristenrummel. Trotzdem ist die Aussicht schön. Er liegt 20 Kilometer südwestlich vom See Genezareth in der Nähe von Nazareth, ganz hoch über der Jezreel-Ebene. Jetzt kommt die große Enttäuschung, er ist niedriger als die Ellerspring. Oder sagt man der Ellerspring, ich glaube, es ist egal. Offiziell ist es die. Ja. Aber dieser Berg ragt trotzdem über 500 Meter über der Ebene auf, weil die so tief liegt und das ist schon ein ganz schöner Berg. Also heute scheint er von unten betrachtet, so wirkt es auch auf dem Bild, eher kleiner zu sein. Das liegt daran, dass eine riesige Basilika auf seinem Gipfel steht, die sogenannte Verklärungsbasilika, weil man diese Geschichte auch die Verklärung Jesu nennt. Und diese Basilika soll an das Ereignis von damals erinnern. Die kann man natürlich auf den ersten Blick mit einer kleinen Berghütte verwechseln. So ging es mir am Anfang. Ich dachte, naja, da gehst du schnell mal rauf. Aber dann denkt man, oh, das ist ja eine Riesenkirche da oben. Entsprechend groß ist also auch der Berg. Bei einem Berg, den die Bibel hoch nennt, waren sie auf jeden Fall ein Weilchen unterwegs. Und das war auch für geübte Wanderer wie Jesus und seine Jünger anstrengend. Und als sie oben ankommen, das lesen wir im Lukas-Evangelium, da wurden sie schläfrig. Da haben sie erstmal sowas wie ein Nickerchen gehalten. Ob das nur an der Anstrengung lag, sei mal dahingestellt. Aber dann kommt das Gipfelhighlight. Was sie dann erleben, das übertrifft jede Vorstellungskraft, auch meine. Ich lese es nochmal, da veränderte sich sein Aussehen, also das Aussehen Jesu vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß, kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so hell machen. Dazu erschienen vor ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie. Und eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, hört auf ihn. Ich frage mich bei solchen Geschichten immer wieder, wie es mich mal ein Student gefragt hat, warum setzt Gott ständig die von ihm selbst geschaffenen Naturgesetze außer Kraft, um sich beweisen zu müssen? Das ist doch eigentlich widersinnig. Ich denke, das liegt daran, weil er unsere Neigung kennt, dass wir die Natur selbst verehren wollen. Das war ja damals auch üblich. Man hat Berge als Heiligtümer angesehen. Es ist heute noch in manchen Ländern dieser Welt so. Der Berg selbst ist Gott. Und man neigt schon wieder dazu, selbst in Israel, wenn man auf solchen Bergen so einen Kult betreibt, dann ist die Frage, wer steht hier eigentlich im Mittelpunkt aller Gedanken? Diese Kirche, dieser Berg, dieses Ganze drumherum oder wirklich der Schöpfer dieser Erde? Und deswegen glaube ich, dass Gott immer wieder solche markanten Zeichen setzt, damit klar wird, wer ist hier anbetungswürdig? Nicht die Natur, sondern er. Der Himmel tat sich damals Jesus und den Jüngern gleich in mehrfacher Hinsicht auf. Das war ein Highlight für die Jünger, wo sie seine unmittelbare Gegenwart sehen konnten. Und es passiert sehr Merkwürdiges. Erstens, Jesus verändert sein Aussehen und fängt irgendwie seltsam an zu glänzen. So ähnlich muss es Mose ergangen sein auf dem Berg Sinai, als er dort Gottes Herrlichkeit begegnet war. Wir lesen das im Buch Exodus nach. Und vielleicht erinnern sich die drei Jünger in diesem Moment an diesen alten Text. Physikalisch kann ich den Vorgang beim besten Willen nicht erklären. Ich persönlich glaube aber, dass er tatsächlich stattgefunden hat und dass wir hier es mit einem übernatürlichen Lichteffekt zu tun haben. Ganz einfach deshalb, weil es so berichtet wird. Warum sollte Gott als Schöpfer so ein Zeichen nicht setzen können? Aber sowas passiert nicht alle Tage. Das sind ganz besondere Momente in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Und dann treten noch zwei Personen auf, Mose und Elia. Ich weiß nicht, woran die erkannt haben, aber auf jeden Fall sind die beiden da und es ist unstrittig, dass es diese beiden sind, die beiden wichtigsten Propheten des Alten Testaments. Und bei Lukas erfahren wir zusätzlich, dass sie dort oben auf dem Berg von dem bevorstehenden Leidensweg Jesu gesprochen haben. Mit Mose und Elia gewährt Gott den Jüngern einen ganz kurzen Blick in die gegenwärtige Ewigkeit, kann man fast sagen. Schon in die Ewigkeit und gleichzeitig in die Zukunft. Mose und Elia leben, das ist die Botschaft. Das ist eine Bestätigung dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das war keine Nahtoderfahrung, vielleicht bei Sauerstoffmangel aufgetreten, das geht in der Höhe nicht unbedingt. Das war eine Nah-bei-Gott-Erfahrung für drei Apostel, die diese Gottesbegegnung später im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu von den Toten bezeugen sollten. Aber man merkt es an der Geschichte, auf dem Berg verstehen sie erstmal nur Bahnhof. Sie sind schlicht überwältigt und verstört. Uns wird es ganz genauso gehen. Wieso sind jetzt ausgerechnet Mose und Elia erschienen? Das war die Stabübergabe an den größten Propheten, an Jesus. Petrus erklärt das später im Tempel von Jerusalem in der Apostelgeschichte 3. Dieser Zusammenhang war ihm auf dem Berg noch nicht so klar. Aber dann, später, sagt er, Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er euch sagen wird. Also da sind diese beiden Elemente drin, der große Prophet, der Mose folgen soll, und den sollt ihr hören, genau das, was Gott auf dem Berg sagt. Auf Jesus hören, das ist hier das Stichwort. Das dritte entscheidende Zeichen auf dem Berg ist Gott mit seiner eigenen Stimme. Er spricht aus einer aufziehenden Wolke. Und es soll keinen Zweifel geben, dieser Jesus, mit dem ihr jetzt hier oben seid, ist Gottes Sohn. Es ist der in die Welt gesandte Messias. Ganz ähnlich ist es auch bei der Taufe Jesu geschehen. Aber diesmal geht es um die Vollmacht der Worte Jesu, die ihm der Vater selbst erteilt. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, so übersetzt es Luther. Und deshalb gilt, was Jesus sagt, das hat Gott gesagt. Dann kommen wir noch zu der Berghütte. Wahrscheinlich würde man heute eher eine Kapelle hinstellen, beziehungsweise gleich eine Riesenbasilika. Damals haben sie gedacht, wir bauen ein paar mit Zweigen vielleicht so eine einfache Hütte da oben. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie Zelte mit hochgenommen hatten, sondern sie wollten eine einfache Unterkunft bauen. Und wie kommen sie auf diese Idee? Wie kommt Petrus auf diese Idee? Ich glaube, das ist für alle ein bisschen zu viel. Und da sagt Petrus zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Aber Petrus wusste nicht, was er sagte. So verstört waren sie. Ziemlich verwirrt. Selbstverständlich kann man das nachvollziehen. Uns wäre es bestimmt genauso gegangen. Und jetzt kommt wieder mal so eine typische Petrus-Reaktion. Er geht in die Offensive. Er ist so begeistert, dass er alles um sich herum vergisst und für die 3 eine Hütte bauen will. Er will gar nicht mehr runter vom Berg. Das kennt man auch, wenn man auf so einem besonderen Gipfel steht. Dann denkt man, schade, jetzt habe ich so lange geschwitzt, ich müsste jetzt eigentlich eine Weile hier oben bleiben. Am liebsten ganz lange. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt Momente, da fühlt man auch Gottes Nähe. Und so einen Moment, den will man am liebsten festhalten. Vielleicht merkt man, wie ein biblischer Text so mitten ins Schwarze vom eigenen Leben trifft. Man weiß, jetzt hat mich Gott angesprochen, jetzt bin ich gefragt. Oder man bittet Jesus um Vergebung einer schlimmen Schuld und dann kommt diese Erleichterung. Vielleicht merkst du auch ganz genau, dass du mal reinen Tisch machen solltest mit jemandem, mit dem du im Clinch liegst. Und dann hast du den Mut, auf ihn zuzugehen und Gott schenkt die Versöhnung. Und dann folgt ein unbeschreiblicher innerer Frieden und du merkst, in so einem Moment hat Gott seine Hand im Spiel. Vielleicht will man das alles irgendwie konservieren, so wie Petrus mit seinen Hütten. Also rein mit allen in die Hütte und nicht wieder rauslassen. Aber Gott will nicht, dass wir schöne Gefühle konservieren, weil sie so schön sind, sondern weil uns solche Begegnungen helfen, auch in gewöhnlichen Zeiten mit Gottes Gegenwart zu rechnen. Highlights mit Gott sind ein Geschenk. Ob ich sie haben werde, das liegt allein an ihm. Und wenn Jesus mich mitnimmt und mir solche Erlebnisse schenkt, wo ich Gott besonders intensiv begegne, dann darf ich herzlich dafür danken. Aber ich muss weder vorher noch nachher sozusagen ein Zelt bauen, um solche Augenblicke zu erzeugen oder festzuhalten. Das kann ich auch gar nicht. Genauso wenig kann man mit einem Gipfelfoto festhalten, was man da oben erlebt hat. Ich kann es nicht mal für mich selber festhalten und noch viel weniger für andere, die das nicht miterlebt haben. Ich muss so oder so wieder runter vom Gipfel. Und dann kommt der Abstieg. Der Abstieg, plötzlich waren sie mit Jesus allein. Vielleicht war das sowas wie ein emotionaler Abstieg in diesem Moment. Wir wären gerne mal mit Jesus allein, aber die anderen waren weg. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte ihnen Jesus ein, redet mit keinem über das, was ihr gesehen habt. Wie beim hohen Berg ist der Abstieg natürlich oft das Schwierigste. Und beim Weg nach unten muss ich dem Bergführer noch mehr vertrauen. Wenn ihr mal so eine richtig steile Klettertour gemacht habt und ihr müsst die wieder runter, dann wisst ihr das. Und das sollten auch die drei Jünger bei dieser Tour lernen. Deshalb schließt sich der Himmel für die drei wieder und sie sehen nur noch Jesus. Das ist gut so. Denn genau auf ihn kommt es ja jetzt an. Er ist der Bergführer auf den Berg und wieder hinunter zu den anderen. Also statt oben abzugehen, müssen sie hinabgehen. Und nach dem außergewöhnlichen Ereignis folgt ein ganz merkwürdiger Befehl, erstmal nichts weiter sagen. Also ich habe mich gefragt, wie kann Jesus sowas Unmögliches verlangen? Wer sowas erlebt hat, der wird doch alle zutexten, die er trifft, wenn er unten wieder ankommt. Aber Jesus weiß, dass nach diesem Highlight noch was Größeres kommt, aber auch noch was sehr viel Schwereres. Und da geht es um die Erfüllung. Und genau die beschreibt jetzt auch die Aussage, was kommen wird. So lange sollt ihr schweigen, bis der Menschensohn vom Tod auferstanden ist. Und diese Worte merkten sie sich. Sie überlegten, was bedeutet das, dass er von den Toten aufersteht? Vor dem Sieg über den Tod kommt der Tiefpunkt auf Golgatha. Jesus weiß das und darauf nimmt er Bezug. Es gibt bei Jesus keinen Gipfel ohne das Kreuz. Und die Jünger rätseln natürlich, ja, was soll das, wenn er von seiner eigenen Auferstehung von den Toten spricht? Davon haben ja auch Mose und Elia schon gesprochen. Was soll das? Das würde ja bedeuten, dass die Hoffnung Israels sterben muss. Das würde ja bedeuten, der Messias, der gerade von Gott persönlich bestätigt wurde, soll sterben? Und was meint Jesus mit Auferstehung? Vielleicht, dass er endlich wieder oben bei den anderen beiden ankommt? Ich denke, sie sind mittelmäßig verwirrt in diesem Moment. Aber sie wissen eins ganz sicher, sie sollen auf Jesus hören. Das ist die Botschaft, die aus der Wolke kam. Was Jesus sagt, auch hier beim Abstieg, das hat ihnen Gott gesagt. Und jetzt geht es darum, abzuwarten und zu vertrauen, bis zu diesem Moment, wo Jesus sie aufklärt über den Zusammenhang der Ereignisse. Erst viel später dürfen sie erzählen, was sie eben mit Jesus auf dem Berg erlebt haben. Wie ist das mit mir? Wie ist das mit dir? Manchmal verstehe ich Jesus nicht. Es gibt Worte, die muss ich aushalten. Die kann ich erstmal gar nicht richtig einordnen. Aber ich will sie ernst nehmen, auch wenn sie mir ein Rätsel sind. Er setzt den Zeitpunkt für den Durchblick. Das hat Petrus noch vor den beiden anderen genauso erlebt. Gerade Petrus hat so ziemlich alle Höhen und Tiefen im Leben Jesu miterlebt und selten auf Anhieb kapiert, um was es ging. Er hat Tiefen durchgemacht, besonders dann, wenn er sich vorher zu sicher war. Und Petrus musste und durfte lernen, was es heißt, dann von Jesus getragen und gehalten zu werden. Viele Jahre später kommt dann der Zeitpunkt, wo Petrus nochmal an die besondere Jüngerbergtour erinnert. Rückblickend passt plötzlich alles zusammen und es wird klar, hier liegt keine Sinnestäuschung vor. In seinem zweiten Brief, also ziemlich am Ende seines Lebens, bezieht sich Petrus noch einmal auf dieses Ereignis. Er schreibt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt diese Erinnerung, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Das Highlight von damals wird für Petrus und die anderen Jünger erst im Nachhinein so richtig sichtbar. Die Herrlichkeit Gottes sollte noch viel intensiver in Kreuz und Auferstehung aufleuchten. Dort wurden Gottes Verheißungen ganz erfüllt. Dort ist die Trennung zwischen Himmel und Erde wirklich überwunden worden. Und deswegen gibt es bei Jesus kein Gipfelerlebnis ohne Kreuz. Amen. Thank you.